auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, Frau Dadelen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gern.
Es soll heute um die NATO gehen. Mhm. Sie haben ein Buch darüber geschrieben mit dem Untertitel Eine Abrechnung mit dem Wertewesten, mit dem Wertebündnis. Mhm. Ich stelle Sie ganz kurz noch vor. Sie sind seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und aktuell außenpolitische Sprecherin des Bündnis Sarah Wagenknecht. Außerdem waren Sie im letzten Bundestag Obfrau im Auswärtigen Ausschuss. Zum 75. Geburtstag der NATO haben Sie das eben schon angesprochene Buch geschrieben. In dem schreiben Sie unter anderem, heute, 75 Jahre nach seiner Gründung, treibt der Militärpakt mit seiner globalen Expansion und seinen Konfrontationen die Welt näher an den Rand eines dritten Weltkrieges als jemals zuvor. Bevor wir zu dieser aktuellen Lage kommen, die brisant ist und gesellschaftlich wichtig, meiner Meinung nach, würde ich Sie gerne kurz darum bitten, mal zu beschreiben, was war die geopolitische Lage und vielleicht auch die Intention, als die NATO gegründet wurde?
Mhm. Ja, die NATO wurde ja von 12 Staaten gegründet 1949. Und die geopolitische Lage war, dass es eine Systemauseinandersetzung gab und die USA in dieser Systemauseinandersetzung, Stichwort Sowjetunion, eine Pax Americana, also ein exklusives Einflussgebiet für die USA wollten und zum Zwecke dessen beispielsweise in Lateinamerika den Vertrag der lateinamerikanischen Staaten, woraus also so einen Beistandsvertrag gegründet haben, initiiert haben, woraus OAS-Vertrag entstanden ist, die lateinamerikanischen Staaten. Und Ziel war es da schon, ein Einflussgebiet für die USA zu sichern. Mhm. Und das wurde dann später 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg auch für Europa, für den ganzen atlantischen Raum beansprucht von den USA. Es ging eigentlich darum, ein Einflussgebiet für die USA auch auf dem europäischen Kontinent zu haben, nach dem amerikanischen Kontinent. Mhm. Und nach dem Ende des Kalten Krieges haben die alle eigentlich europäischen Staaten der NATO und auch Kanada und auch die USA zusammen die Charta von Paris unterzeichnet, sich vertraglich dazu verpflichtet, ein gemeinsames Haus Europa zu gründen, mhm. also und beispielsweise eine gemeinsame Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa zu schaffen. Aber stattdessen haben sie halt auf weitere Expansion gezielt, auf weitere Konfrontation und beispielsweise die Grenzen der NATO bis an die Grenze Russlands erweitert. Das ist sozusagen kurz von 49 bis jetzt. Und dass man 1949 gesagt hätte, das ist zum Zwecke der Verteidigung, das war schon damals falsch. Mhm. Es ging um ein Einflussgebiet für die USA. Die NATO war, ist und bleibt, so wie sie konstituiert ist, ein Instrument der USA zur Sicherung ihrer geostrategischen und sicherheitspolitischen Interessen.
Mhm. Da würde natürlich die NATO ein anderes Selbstverständnis dagegen setzen, wenn man fragen würde. Ich habe mal rausgesucht, der erste Generalsekretär der NATO, Lord Ismay, der hat mal die Frage beantwortet nach der Funktion der NATO, so wie ich sie auch gerade gefragt habe. Und der hat eigentlich gesagt, die NATO ist dafür da, to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Mhm. Stimmt dieser Slogan immer noch und wie manifestiert sich das in dem Vorgehen der NATO? Also vielleicht können wir kurz übersetzen, die ist dafür da, die Amerikaner drin zu behalten. Das wäre wahrscheinlich die Einflusssphäre, von der Sie gerade sprechen. Die Russen draußen und die Deutschen unten. Mhm. Spiegelt sich das immer noch wieder oder wie lässt sich das
zeigen? Ich würde das auf das heute bezogen anders formulieren. Mhm. Also heute ist würde eigentlich dieses Bild sein, die Amerikaner oben halten, die Chinesen und die Russen herausfordern. Und die Deutschen inklusive der, also innerhalb der Europäer am Abstieg zu begleiten. Darum geht's. Also Deutschland und Europa gehen runter, USA sollen oben bleiben und China und Russland sollen herausgefordert werden. Das könnte man eigentlich übersetzen auf heute aus dem Spruch von damals von Ismay.
Wenn man aber heute jetzt offiziell nachfragt oder auch liest, liest man das nicht, sondern die NATO spricht von sich, von einem Verteidigungsbündnis, welches sich ans Völkerrecht hält und Werte und Demokratie verteidigt. Mhm. In ihrer Streitschrift, in der Abrechnung, kommen Sie zu einem anderen Ergebnis? Können Sie darlegen, warum und wie Sie zu dem Ergebnis kommen, dass es darum eigentlich nicht geht, sondern eine Expansionspolitik, die sich nicht ans Völkerrecht hält oder nicht immer?
Also Sie haben ja ganz gut wiedergegeben, diese mythische Allianz, das sind ja Mythen. Das sind die drei großen Mythen der NATO, nämlich, dass sie ein Verteidigungsbündnis wäre, dass sie ein Wertebündnis basierend auf der Achtung der Grundrechte, der Menschenrechte sei und ein Bündnis von Demokratien und Rechtsstaaten. Und das ist halt alles gelogen. Wie das meistens ist bei Mythen, das sind die Erzählungen. Das ist das Selbstbild der NATO, die Realität hat damit aber nichts zu tun. Das erste, sagen wir mal, das Verteidigungsbündnis. 1999, vor 25 Jahren, hat die NATO die Bundesrepublik Jugoslawien völkerrechtswidrig angegriffen, Fernsehsender bombardiert, die chinesische Botschaft in Belgrad bombardiert und vieles mehr. Das war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrates oder auch auf Einladung der Bundesrepublik Jugoslawien. Und das war auch die Ursünde sozusagen. Man kann sagen, von 1999 hat es angefangen, halt, dass die NATO ganz offen und klar ein Angriffspakt ist, ein Kriegsführungsbündnis ist. Mhm. Dass die NATO ein Bündnis von Demokratie und Rechtsstaaten sein soll, ist historisch eine glatte Lüge. Mhm. Bis 1974 gab es den Faschismus beim Gründungsstaat der NATO, Portugal nämlich. Portugal ist ja ein Gründungsmitglied der NATO. Und bis 1974 hat man überhaupt keine Probleme gehabt, dass man einen Faschisten Salazar damals in Portugal als Gründungsmitglied hat, mit seinen Verbrechen in der Kolonialpolitik in Afrika beispielsweise, auch der Repression im Inland. Mhm. Man hat auch überhaupt keine Probleme gehabt mit NATO-Mitgliedstaaten wie Türkei oder Griechenland. In Griechenland gab es 1967 einen Militärputsch, hat nicht dazu beigetragen, dass man in der NATO gesagt hat, na ja, ein Militärputsch ist ja nicht gerade ein demokratischer Staat und passt nicht zu unserem Selbstbild. Oder auch 1980 mit der Türkei, als es dort einen Militärputsch gegeben hat und Hunderttausende Menschen inhaftiert worden sind, politisch verfolgt worden sind, Dutzende von Todesurteile vollstreckt worden sind. Das war alles kein Problem. Oder 1974 beispielsweise, Türkei und Griechenland haben ja in Zypern interveniert beispielsweise, sind es ja bis heute. Die Türkei besetzt den Norden der Republik Zypern völkerrechtswidrig, illegal, auch kein Problem für die NATO. Mhm. Also das zeigt, das war noch nie ein Bündnis nur von Demokratien und Rechtsstaaten. Das war auch so, dass die USA ja auch überhaupt kein Problem hatte in Lateinamerika beispielsweise mit Todesschwadronen der Länder in Kolumbien beispielsweise oder auch anderen Ländern, Guatemala, auch Militärputsche zu machen oder auch eben mit autoritären Regierungen, Diktaturen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und der dritte große Mythos ist ja, dass man ein Wertebündnis ist, das sich zur Achtung und zur Durchsetzung der Menschenrechte verpflichtet, laut UN-NATO-Charta. Und auch das ist eigentlich eine glatte Lüge, wenn man sich nur anschaut, beispielsweise die Führungsmacht der NATO, das ist ungeschlagen die USA, war es und wird es auch immer sein. Der Oberkommandierende beispielsweise der NATO ist ja in Personalunion auch der Oberkommandierende der US-Truppen in Europa. Mhm. Immer. Ist immer die gleiche Person, ist immer von den USA gestellt, es gibt niemand anderen. Und und es ist auch immer die USA, die die Entscheidungen trifft, die strategischen Entscheidungen und kontrolliert quasi auch die Ausrichtung des Bündnisses. Mhm. Und diese Führungsmacht USA hat 1 Million Tote zu verantworten im Irak nach dem völkerrechtswidrigen Überfall auf den Irak Anfang der 2000er Jahre im Bündnis mit weiteren NATO-Staaten in einer Koalition der Willigen. Mhm. Das hat nicht dazu geführt, nicht mal im Ansatz dazu geführt, dass in der NATO, im NATO-Rat, das auf die Tagesordnung gekommen ist und man diesen völkerrechtswidrigen Überfall irgendwie verurteilt hätte, der NATO-Führungsmacht USA natürlich. Mhm. Oder auf die Idee gekommen wäre, wie jetzt die Diskussion, dass man Irak mit Waffenexporten zur Hilfe eilt, damit sie sich gegen den Aggressor USA zur Wehr setzen können, beispielsweise. Mhm. Über 1 Million Tote dort. Mhm. 20 Jahre lang in Afghanistan hat die NATO einen Krieg geführt mit Hunderttausenden Toten, unzähligen Kriegsverbrechen, die bis heute ungesühnt geblieben sind. Die wurden nicht geahndet. Mhm. Und stattdessen beispielsweise sitzt seit Jahren ein Freund von mir in einem Hochsicherheitsgefängnis in Haft, nämlich der Journalist und Gründer der WikiLeaks-Enthüllungsplattform Julian Assange, der die Kriegsverbrechen der USA und auch der NATO in Afghanistan und auch in den Irak öffentlich gemacht hat. Der sitzt in Haft, wird gefoltert, laut UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer zum Thema Folter. Mhm. Und statt dass die Kriegsverbrecher oder diejenigen, die die Kriegsverbrechen befehligt haben, hinter Gitter sitzen, sitzt ein Journalist in Haft. Mhm. Also so viel zum Wertebündnis oder auch das US-Folterlager Guantanamo, wo seit 2001 Menschen ohne Anklage einfach inhaftiert sind und gefoltert werden. Mhm. Bis heute gibt es dieses Folterlager Guantanamo. Und als letzten Punkt, das, damit man weiß, was für ein Wertebündnis das denn sein soll, in den vergangenen 20 Jahren sind in den Kriegen unter der Führung der USA als NATO-Führungsmacht letztendlich 4,5 Millionen Menschen gestorben, laut einer Studie der renommierten US-Universität Brown in Rhode Island. Mhm. 4,5 Millionen Tote auf dem Konto der NATO-Führungsmacht USA und weiterer NATO-Staaten. Mhm. Und da fragt man sich natürlich, welche Werte sind es in diesem Bündnis, die hier vertreten werden, wenn es zu 4,5 Millionen Toten führt, zu einem US-Folterlager auf Guantanamo Bay, was bis heute nicht geschlossen wurde.
Obwohl es die Präsidenten jeweils ankündigen, dass sie es machen wollen?
Ja, aber wissen Sie, in der Politik ist man nur das, was man tut und nicht das, was man sagt. Mhm. Und genauso gut halt, dass Julian Assange bis heute und gefoltert wird in einem UN, in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien, in einem NATO-Staat, obwohl er nichts anderes getan hat, als seine journalistische Pflicht nachzugehen und die Wahrheit zu veröffentlichen. Und das zeigt, was das für Werte sind und auch die Komplizenschaft der NATO jetzt im Krieg in Gaza beispielsweise durch ihre absolute bedingungslose Unterstützung, auch mit Waffen und aller anderen Möglichkeiten, die sie haben, für Israel in diesem Krieg in Gaza mit fast 40.000 toten Zivilisten jetzt, 13.000, 14.000 darunter nur Kinder, zeigt diese ganze Doppelmoral und dass das nichts anderes als ein Lügenmärchen ist. Die NATO ist kein Bündnis zur Verteidigung der Menschenrechte. Die NATO ist ein Schutzschirm zur Verletzung von Menschenrechten ihrer eigenen Mitglieder. Mhm. Dazu dient es. Es ist ein Schutzschirm für all die Menschenrechtsverletzungen und auch die Kriegsverbrechen, die begangen werden. Weil kein einziges Kriegsverbrechen wird geahndet und bleibt ungesühnt, die von NATO-Staaten begangen worden sind bisher.
Jetzt haben Sie schon ein aktuelles Kriegsgeschehen erwähnt. Es gibt mehrere leider, aber es gibt auch noch ein zweites. Wir sind sozusagen seit einiger Zeit in diesem Ukraine-Krieg und im Ukraine-Konflikt, wo die NATO auch beteiligt ist. Dazu würde ich gerne mit Ihnen kurz sprechen. Also es wird immer wieder betont, dass der Konflikt zwischen NATO und Russland oder jetzt Ukraine und Russland, dass der was mit der Osterweiterung zu tun hat. Und dann kommt aber oft die Kritik, naja, das Versprechen, sich nicht nach Osten zu erweitern, ist nicht belegt, es gibt keine schriftlichen Dokumente. Mhm. Was würden Sie dazu sagen, wenn jetzt jemand sozusagen sagen würde, hey, die Osterweiterung der NATO ist Mitgrund für diesen Konflikt. Ist das belegt oder ist es nicht belegt?
Na, darauf gehe ich ja ein in meinem Buch. Ja. Und das ist Kindergartenniveau meiner Meinung nach, die Diskussion. Es gibt keine schriftlichen Verträge oder sonst was. Natürlich gab es ein Gentleman Agreement während des Kalten Krieges. Die USA hat beispielsweise fast einen Atomkrieg angefangen, als Kuba sich genau das Recht rausgenommen hat, wie es andere Staaten tun und gesagt hat, Russland soll für uns ein militärisches Schutzschirm sozusagen bilden, in dem hier Raketen stationiert werden. Mhm. Und wir wissen ja die Diskussion damals, Sowjetunion versus USA, Stichwort Kennedy, dass man zur Not zu Atomwaffen hätte greifen wollen in den USA, um das zu verhindern. Also es gab so ein Gentleman's Agreement bei den Supermächten lange Zeit, dass sie nicht in die Einflusssphären, also ich bin jetzt keine Befürworterin von Einflusssphären in der Geopolitik, aber ich bin eine Realistin. Ich mache Realpolitik und ich sage, dass es das gibt. Und lange Zeit, jahrzehntelang, hat man sich auch daran gehalten, dass man diese Einflusssphären sozusagen akzeptiert. Mhm. Und besonders bei Atommächten natürlich, was auch ratsam ist. Und das ist der eine Punkt, der dem widerspricht, dass es sozusagen kein Verständnis dafür gegeben hätte. Mhm. Das zweite ist, natürlich gibt es Zusagen. Also der US-Außenminister James Baker, der deutsche Außenminister Genscher, all sie haben Aussagen getätigt, das kann man alles als Videomaterial sehen, im deutschen Fernsehen wurde das ausgestrahlt. Mhm. Es gibt Archivdokumente des der deutschen Regierung unter Helmut Kohl, die aufgefunden worden sind vor einigen Jahren, wo ganz klar belegt ist, dass auch die anderen Außenministerien der verbündeten Staaten, USA beispielsweise, Frankreich, dass sie genau das der Sowjetunion auch erklärt haben, dass es keinen einzigen Zentimeter Erweiterung Richtung Russland geben wird des NATO-Vertragsgebietes. Und das alles wurde gebrochen. Das sind alles gebrochene Versprechen gewesen. Und ich kann das auch wirklich nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde, das ist ein Kindergartenniveau, zu sagen, so ja, aber es wurde ja kein Vertrag unterzeichnet. Und Russland hat ja auch zugebilligt, den NATO-Russland-Rat und auch dass auch andere dazukommen können. Natürlich können auch andere Länder Mitglieder der NATO werden, aber es ist natürlich was anderes, wenn gerade die angrenzenden Staaten Russlands dann in die NATO geholt werden, wie beispielsweise bei dem Bukarester Gipfel dann 2007, 2008, als beschlossen wurde, dass man Georgien und Ukraine aufnimmt. Man wusste sehr wohl, dass das die rote Linie ist für Russland. Und das wird ja auch in der Retrospektive wird es ja auch von den NATO-Generalsekretären so gesehen. Also der jetzige NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagt ja ganz offen und öffentlich, dass natürlich die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für Russland ein totales No-Go war und man hätte den Krieg verhindern können, wenn man die Neutralität quasi der Ukraine gewahrt hätte. Das heißt, man wollte die Provokation, man wollte die Konfrontation und genauso passiert es ja jetzt auch mit China. So wie man die Interessen Russlands missachtet und ignoriert hat durch die Ausdehnung der NATO in Richtung Osten, genauso passiert es ja jetzt, dass man die Sicherheitsinteressen Chinas und die Warnungen Chinas einfach ignoriert, indem man jetzt global geht, die NATO geht global nach Asien rein zur Herausforderung Chinas.
Ich würde gerne noch einmal kurz bei dem Ukraine-Konflikt bleiben, weil ich fand einen Abschnitt im Buch beeindruckend. Da geht es um das Ende von Rüstungskontrollen. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, da geht es halt um die Vereinbarung, wie sicher fühlt sich der Partner, beide Partner, in sozusagen in der Kontrolle darüber, was hier militärisch auch passieren könnte. Mhm. Können Sie mal beschreiben, was da eigentlich geschehen ist, dass sozusagen eigentlich zu einem Ende von gegenseitigen Kontrollen gekommen ist und wer für diese verantwortlich ist?
Na, ich zeige auf, dass wir eigentlich gar keine Rüstungskontrolle mehr haben, gegenseitige. Alle Rüstungskontrollverträge, die es auch schon im Kalten Krieg gegeben hat, also in einer systemischen Auseinandersetzung gegeben hat, die gibt es nicht mehr, weil angefangen durch die USA ein Rüstungskontrollvertrag nach dem anderen einfach aufgekündigt wurde, von Russland dann später auch andere ausgesetzt, als Reaktion auf die einseitigen Aufkündigungen durch die USA. Und im Moment leben wir in einer sehr gefährlichen Situation, weil es keine gegenseitigen Rüstungskontrollverträge, Beschränkungen mehr gibt, die gültig sind. Mhm. Und deshalb ist es so dringend notwendig, wieder zurückzukommen zu einer gegenseitigen Abrüstung und zu einem Rüstungskontrollmechanismus, der wieder funktioniert, sodass die andere Seite sich sicher sein kann, beispielsweise eben, dass indem er eine Transparenz schafft, gegenseitige Transparenz über die Rüstungskontrolle. Und die haben wir jetzt nicht. Und deshalb leben wir in sehr hochgefährlichen Zeiten.
Hm. Aktuell ist das, was ich jedenfalls regelmäßig höre, in der Begründung für auch unser Engagement im Ukraine-Konflikt, also mit Waffenlieferungen und anderem, ist, dass Deutschland oder die Regierung, wir verhindern nicht nur den Krieg in der Ukraine, sondern es geht auch darum, imperialistische Bestrebungen Russlands zu verhindern. Mhm. Gerade hat es auch wieder der Kanzler gesagt. Also es wird eigentlich suggeriert, Russland wäre ein Imperium, will wieder voranschreiten, will sozusagen expandieren. Und wir müssten jetzt sozusagen in der Ukraine verteidigen, dass es nicht bis zu uns kommt. Ich überspitze es jetzt mal. Gibt es für diese These, dass wir eigentlich Angst haben müssten vor einem Russland, was sich militärisch expandieren will, gibt es dafür eine faktische Grundlage?
Diejenigen, die das behaupten, die haben ja keinen einzigen Beleg bisher vorgelegt. Mhm. Ich finde das auch interessant, dass diejenigen, die das behaupten, diejenigen sind, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben, es gibt überhaupt keinen Imperialismus. Mhm. Es gibt gar keinen Imperialismus. Wenn wir von Imperialismus gesprochen haben, wurde uns mal vorgeworfen, wir würden irgendwie was aus der Mottenkiste herauszaubern, mhm, als wenn es das nicht gäbe. Diesen Beleg sind sie bis heute schuldig geblieben. Ich finde das bemerkenswert, dass 20 Jahre lang uns erklärt wurde, dass unsere Sicherheit am Hindukusch in Afghanistan verteidigt wird, jetzt auf einmal unsere Sicherheit und Freiheit in der Ukraine verteidigt, mhm, wird gegen das böse Russland. Es ist ja auch eigentlich es ist, wenn man zurückblickt, gerade auch während der Systemauseinandersetzung, war es ja möglich, eine Entspannungspolitik auf die Schiene zu setzen und eben auch zu entspannen, dass die Militärblöcke entflochten wurden beispielsweise. Das ist ja auch die Politik des Disengagements, was der US-amerikanische Berater George F. Kennan, zum Beispiel der Top-Diplomat in der Außenpolitik, immer gesagt hat, dass das wichtig ist auch für Europa, damit es eben nicht zu einem Knall und zu einer Konfrontation kommt. Und diese Menschen denken halt, dass das völlig unmöglich ist. Und ich sage ganz im Gegenteil, es ist möglich und auch dringend geboten, dass wir wieder zu so einer Politik kommen. Mhm. Und natürlich nehme ich das auch wahr und ernst, wenn es Staaten gibt, auch in Europa, die, auch wenn es irrational erscheinen mag, Angst haben, vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit, der Historie, Angst haben vor einem großen Staat Russland und sagen so, wir fühlen uns unsicher, mhm, beispielsweise die baltischen Länder. Das muss man schon ernst nehmen. Aber ich glaube, die gemeinsame Sicherheit schafft man besser, mhm, indem man abrüstet, Rüstungskontrollverträge macht, mehr auf Diplomatie und Entspannung setzt. Das sichert mehr Sicherheit, anstatt dass man aufrüstet und auf eine Konfrontationspolitik setzt. Wir sehen das ja. Wir können Sicherheit in Europa gegen Russland oder ohne Russland nicht herstellen. Mhm. Das zeigt ja dieser Ukraine-Krieg uns ganz eindrücklich. Deshalb brauchen wir, auch wenn das heute noch sehr fantastisch klingt im wahrsten Wortsinne, brauchen wir trotzdem langfristig eine Perspektive für eine gemeinsame Sicherheitsordnung unter Einschluss Russland in Europa.
Und dem widerspricht sozusagen eigentlich, was wir hören, also der Generalinspektor der Bundeswehr, würde ich gerne mal so kurz Ihnen sagen, sagte aktuell auf einer Pressekonferenz, wir müssen üben wie im Ernstfall, wir müssen üben wie im Krieg, wir verlegen aus dem gesamten NATO-Gebiet, auch aus Nordamerika, an die Ostflanke, 90.000 Soldaten und Soldaten aller NATO-Mitgliedstaaten sind daran beteiligt. Für den Bürger wie für mich und ich denke auch für andere, stellt sich hier ein Szenario dar, wo sozusagen die Nähe zum Krieg, zu einem möglichen Kriegsschauplatz Europa sozusagen also Realität werden könnte. Mhm. Wie schätzen Sie diese Lage ein? Sind es jetzt hier Spiele zwischen geopolitischen Gegnern, die sich irgendwas zeigen wollen? Oder rückt die Wahrscheinlichkeit eines echten Krieges in Europa einfach näher?
Sind zwei Punkte ganz wichtig. Das eine ist, hat mit der vorangegangenen Frage auch was zu tun. Es geht ja, Kriege werden ja nicht nur auf dem Schlachtfeld gewonnen, mhm, oder müssen nicht nur, sondern man muss sie auch in den Köpfen der Menschen gewinnen. Und zu diesen Köpfen gehört natürlich auch die kognitive Kriegsführung der NATO. Mhm. Dazu gehört natürlich auch Desinformation, Propaganda, die sie betreibt, aber eben auch die Herstellung von Bildern. ja, von Erzählungen. Dazu gehört eben der böse Russe, wie vor eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg, die Dämonisierung Russlands und natürlich auch die Instrumentalisierung der Angst, der Ängste der Menschen, Stichwort Imperialismus. Sonst überfällt uns der Russe noch in Berlin und so weiter, mhm. obwohl es in der Geschichte ja jedes Mal anders war, dass wir angegriffen haben, Russland, dass mhm. wir vor den Türen, Toren Moskaus quasi standen. Also da wird nochmal eine Umkehr gemacht, um diese Unterstützung, um die Zustimmung für diesen Kurs eigentlich zu erlangen. Und das Zweite ist, wie ernsthaft das ist, das ist sehr ernst. Also ich, da kommen wir wieder zurück, man kann vielleicht sagen, eine Organisation, die das 75. Jubiläum jetzt feiert, scheint auf dem Höhepunkt der Macht. Aber so ist es nicht. Die NATO steht vor einer existenziellen Krise, mhm. nämlich durch den Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine. Warum sage ich Stellvertreterkrieg? Das sagt ja der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, das sagt der ukrainische Botschafter, das sagen viele Experten, dass das ein Stellvertreterkrieg ist, der NATO durch die exzessiven Waffenlieferungen, durch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den westlichen Waffensystemen, durch die intensive nachrichtendienstliche Unterstützung mhm. durch den Westen der Ukraine. Und jetzt geht es ja auch um die Debatte, heißt debattiert jetzt, also wirklich sehr, sehr gefährlich, hochgefährlich, die Debatte zur Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine. Mhm. Und dazu passt natürlich eben, das ist eine der Krisen, weil sie sich da überfordert, weil sie auch kurz vor einem dritten Weltkrieg stehen kann. Das ist die Eskalationsgefahr, die da ist. Die ist mhm. brandgefährlich in der Ukraine. Und die Überdehnung durch die Expansion in Asien und gleichzeitig die Hochrüstungspolitik. Es wird ja richtig alles hochgefahren. Und diese Hochrüstungspolitik, die auf meistens auf Pump, auf Kriegskredite sich gründet, muss ja irgendwie finanziert werden und dadurch natürlich soziale Verwerfungen, die sozialen Kürzungen, die in den NATO-Staaten anstehen oder auch schon beschlossen worden sind. Mhm. Das sind die Krisen, mit denen die NATO zu tun hat. Und in dieser Krise jetzt zu sagen, so, wir müssen uns jetzt bereithalten für einen großen Krieg, das ist natürlich die Unterstützung für diesen militaristischen Kurs, den diese Regierung und auch die NATO jetzt hier fahren. Und ich finde das halt mehr als bedenklich und verantwortungslos, dass jetzt das Gesundheitswesen laut unserem brillanten Gesundheitsminister Lauterbach in die Lage versetzt werden soll, kriegstauglich zu sein.
Mhm. Dass Schulen auch?
Die Schulen kriegstüchtig gemacht werden sollen, indem mhm. wieder der Wehrkundeunterricht eingeführt werden soll, dass die allgemeine Kriegswehrpflicht eingeführt werden soll, damit junge Menschen eventuell eben als Kanonenfutter enden. Das macht mir schon große Sorge, genauso mit dieser Litauen-Brigade, dass die Bundeswehr dorthin geschickt werden soll, mhm. was den Steuerzahler ungefähr 11 Milliarden Minimum an Kosten sozusagen übernehmen soll, um an der Grenze Russlands dort, Russland als Atommacht soll die Bundeswehr dort herausfordern und Angst und Schrecken verbreiten, damit sie sich nicht ausdehnen. Und dabei ist ja die Realität, dass man als NATO sich ausgedehnt hat. Was hat die Bundeswehr dort zu suchen? Mhm.
Sie enden Ihr Buch mit einem Ausblick und der heißt Frieden statt NATO. Mhm. Dort schreiben Sie, ich zitiere mal, das Streben nach Alternativen zur NATO ist Widerstand zu einer Weltkriegspolitik. Wir brauchen Frieden statt NATO. Was für Alternativen schlagen Sie also vor?
Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir eine eigenständige, selbstbewusste, eigenständige Außen- und Sicherheitspolitik brauchen, mhm. die statt die Interessen der USA oder US-Konzerne oder des US-amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes die Interessen der eigenen Bevölkerung ins Zentrum rückt der Politik. Mhm. Und natürlich eine Politik der guten Nachbarschaft, der Diplomatie, der Kooperationen anstrebt, anstatt der Konfrontation und auch der Eskalation oder auch der Expansion. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, wir brauchen den Rückzug der Bundeswehr von der russischen Grenze. Wir brauchen eine Politik des Disengagement, das heißt, wir brauchen eine Entflechtung der Militärblöcke. Wir brauchen eine gemeinsame Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa zum Zwecke des Friedens und der Sicherheit und auch der Territorialverteidigung. Ich bin keine Gegnerin von Verteidigung, sondern hier geht es aber nicht um Verteidigung bei der NATO, sondern da geht es darum, den niedergehenden Hegemon, die USA, ihre Interessen der USA sozusagen sicherzustellen und die Stellung als Welthegemon abzusichern. Mhm. Und das sollte aber nicht unser Interesse sein und ist es auch nicht. Also wenn man sich anschaut, das Institut Allensbach hat letztes Jahr, 2023, eine Studie, eine Umfrage gemacht im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und da war das ziemlich interessant, dass nur 40-43% der Bevölkerung überhaupt bereit sind für die Bündnisverpflichtung der NATO. Und das ist der Kern der NATO. Mhm. Das heißt, wenn einer angegriffen wird, dass man alle zusammen sozusagen, einer für alle für einen, dort dann sozusagen in die militärische Auseinandersetzung geht. Und die Mehrheit der Bürger in Deutschland, sie wollen diese Bündnisverpflichtung nicht eingehen. Das heißt, der Kern der NATO wird in Frage gestellt. Man sieht es eben nicht als ein Verteidigungsbündnis. Und wir brauchen eben diese Territorialverteidigung, die auf Frieden, auf Entspannung setzt, statt auf Aufrüstung und Abschreckung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Voraussetzung dafür ist es, erstmal diese Kluft zu sehen zwischen Selbstbild der NATO und Realität der NATO. Und dazu soll das Buch dienen, aufzuklären über die NATO. Mhm.
Dann füge ich noch hinzu, wir brauchen auch die Freilassung von Julian Assange dazu. Und sage danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch genommen haben.
Sehr gern, vielen Dank.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.